was ich hab, was ich lieb, was ich hab. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind meine Wingman und die Chefs von dem Bums hier, Boogie Down Bass und zwei Finger Dan. Seid ihr fit?
Yeah, yeah, yeah.
Na Logo, nicht so wie du. Scheinst ein bisschen übermüdet zu sein.
Ja, ich sag wie es ist. Ich komm aus einem fernen Land, hab wenig geschlafen, saß im Flugzeug. Bin müde, ist aber so ein schöner Moment. Kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen kaputt seid und dann denkt euch, ja, jetzt wäre ganz geil, so ein bisschen berieseln lassen, kannst ein bisschen Podcast hören. Ich habe die exklusive Möglichkeit, quasi mittendrin zu sitzen und trotzdem zuzuhören, und das werde ich heute machen. Obwohl ich befürchte, bei der Themenauswahl, vor allen Dingen der ersten, mein lieber Bass, da werde ich doch mitreden müssen.
Ja, natürlich musst du da mitreden beim ersten Thema. Das liegt auch schon ein paar Wochen sozusagen auf dem auf Halde, das Thema. Aber dadurch wird es nicht uninteressanter, was, denke ich mal, so ein Thema ist. Auch in 10 Jahren wäre es auch noch aktuell. Dann würde der Titel dann anders heißen. Aber auf jeden Fall für mich ein sehr spannendes Thema.
Erzähl, worum geht's?
Es geht um eine dokumentarische Webserie von Arte, die da heißt We Wear the Crown, 40 Jahre Rap aus Deutschland. Also in 10 Jahren würde sie dann 50 Jahre Rap aus Deutschland heißen. Aber nein, der gute Falk Stimmt. Schacht hat in seiner journalistischen Professionalität extrem viel dazu beigetragen, dass wir hier eine Webserie haben, die in den Anfängen der Rapmusik in den 80ern beginnt, bis zu den 2000ern, Anfang der 2000er. Auf jeden Fall eine 7-teilige Doku, die das Rap-Geschehen in Deutschland sehr gut einfängt. Es sind sehr, sehr viele O-Töne, Ausschnitte, Protagonisten, egal ob es nun Künstler waren, Web-Label-Besitzer, die zu Wort kommen. Und Falk auch das immer mit einem Intro und Outro so ein bisschen abrundet und ein bisschen drüber redet. Aber die O-Töne machen das aus und ein bisschen wie darüber gesprochen wird. Über den Werdegang der Rapmusik in Deutschland. Ich sag speziell Rapmusik, am Anfang geht es so ein bisschen natürlich los, wie ist die Rapmusik nach Deutschland gekommen. Können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und das hat natürlich auch viel mit Hip-Hop und der Breakdance-Welle zu tun, aber in dieser Doku geht's, ich sag jetzt mal, nicht um Hip-Hop, auch wenn Rap ein Teil der Hip-Hop-Kultur ist, aber man eben auch erkennt, dass Rap eben auch nicht mehr ein Teil der Hip-Hop-Kultur sein muss, um zu funktionieren. Und ich glaube, ich sag jetzt noch ein, zwei, bevor Nico was sagen darf. ich glaube, diese Webserie, wenn man die sich reinzieht, ich habe sie noch nicht komplett so wirklich akribisch durchgeguckt, so ein bisschen mehr reingeskippt, die Folgen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und sozusagen, scheiße, da muss ich nochmal viel genauer reingucken. Ich glaube, man erkennt dann so ein bisschen das Verhalten, die Evolution, die Entwicklung, nenne ich das eher, warum Rap jetzt so ist, wie es ist, weil es ja eine ständige Progression ist. Und zu spüren, so dadurch, dass die Leute da, was sie sagen, wie sie es sagen, wie es vermittelt wird, wie das ganze Game jetzt so läuft und klingt.
Ich finde daran vor allen Dingen spannend, welche Protagonisten da rausgeholt werden. Es geht klar um Rap, ne? Deswegen, wie du schon richtig gesagt hast, Hip-Hop-Kultur in Auszügen, aber klar um die Entwicklung, die musikalische Entwicklung dessen. Und dass sowohl diese intensive Auseinandersetzung mit Eurodance und aber vor allen Dingen auch natürlich mit dem Totschlagargument Thomas Gottschalk und Rappers Deutsch, solche Sachen da alle mit auftauchen. Und das Besondere daran ist, sie offensichtlich auch alle für Interviews geschnappt wurden. Das, finde ich, macht es noch stärker. So, denn es hat auch für mich, auch wenn ich inhaltlich natürlich die Geschichte, soweit es geht, kenne, um die es da geht und die da so abläuft, schon so durch die Interviewsituation einige Aha-Momente hatte und es echt Spaß gemacht hat, zuzugucken.
Das sind halt so, ja genau, wie du schon sagst, so Aha-Momente, Sachen, die man ja so vielleicht nicht kennt, weil man erstmal nur aus Konsumentensicht die, vielleicht auch die Ältere, gerade die Musik aus der Ära kennt, auch wenn man ein bisschen älter ist, und da kann nicht jeder von sich behaupten, muss man ja auch nicht sagen, ja, ich wusste das ja schon alles. Da sind wir, glaube ich, nur, da gibt es, glaube ich, nur einen ganz kleinen Teil an Menschen, Persönlichkeiten aus der Hip-Hop-Kultur, aus dem Rap-Geschehen, die sagen, oh ja, das habe ich irgendwie so halbwegs zu 70-80% schon alles auf dem Schirm gehabt. Also es ist sehr viel Neues an Informationen, die nicht nur für ja, ältere Hasen, sage ich mal. Es ist, glaube ich, für ja, große Bandbreite. Also für junge Dudes, die sich vielleicht für die Historie dafür interessieren. Dan sagt ja auch mal, ganz wichtig für die Hip-Hop-Kultur, Rap-Kultur, dass man sich dafür halt interessiert, was man da eigentlich tut. Und das macht diese Doku, diese siebenteilige Serie schon sehr, sehr gut.
Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viel Deutschrap verpennt in meiner Hip-Hop- oder Rap-Sozialisation. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich denke, dass vielleicht es einigen, die es so ähnlich geht wie mir, die so wirklich echt nicht so viel auf dem Schirm haben, was so die frühen Sachen betrifft. Ich würde sagen, so die offensichtlichen Sachen, die kennen natürlich auch ich und die kennen auch viele andere da draußen. Aber so zumindest das, was so in den frühen 80ern, was hier so alles passiert ist, das muss ich sagen, das habe ich echt überhaupt fast gar nicht auf dem Schirm. Und mich würde eine Sache noch interessieren, Base. Ich habe zwar bisher nur, ich glaube, zwei Teile geguckt, die 80er und die Eurodance. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Ich weiß nicht, ob die Rheinbanditen noch irgendwo da mal wieder zu Wort kommen. Oder ob
die Rheinbanditen kommen da nicht zu Wort, aber sie kommen zu Wort in Form von Jan Delay, der uns da erwähnt. Im Positiven. Aber soll nicht das Hauptargument sein, dass ich diese gute, sehr gut gemachte Webserie hier bei uns bei Love and Hate drin habe. Ich möchte sie auch nicht groß kritisieren. Doch kritisieren, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn man das Wort Kritik hört, denkt man immer so negativ, aber Kritik ist ja erstmal ist ja eine Beurteilung, die ins Positive oder ins Negative gehen kann. Für mich ist es auf jeden Fall eine sehr positive Beurteilung dieser Webserie. Ich finde es halt eben sehr spannend. Ich hatte am Anfang gesagt, Werdegang der Rap-Musik aus Deutschland. Ich habe ganz bewusst nicht Deutschrap gesagt, weil es natürlich irgendwann läuft alles auf Deutschrap hinaus. Aber es fing natürlich an, es werden die Anfänge erstmal natürlich dieses Rappers Deutsch mit Thomas Gottschalk. Aber da kennen wir persönlich Falk Schacht genug, der sagt wo man genau weiß, dass das rein muss in so eine Doku-Serie. Weil da geht es eben um die Anfänge des Rap und wie wurde mit Rap, als das rüberschwappte mit Sugar Hill Gang, wie wurde das in Deutschland oder in Europa wahrgenommen und vielleicht so in Remix-Form, in Cover-Version halt benutzt. Falco hat ja auch in Interviews gesagt, ja, das, was ich hier mache, ist Rap-Musik. Natürlich musikalisch vielleicht nicht das, was man so kennt oder wie man das erwartet hätte, aber um erstmal diese technische Wahrnehmung, wie man mit Wörtern oder mit Sprache umgeht. Das finde ich halt ganz spannend und es ist eben gerade, wenn man jetzt aus der Hip-Hop-Kultur denkt, war ja alles auf Englisch zu anfangen und ist schön in dieser Doku auch zu sehen, wie das so langsam ins Deutsche fließt, beziehungsweise parallel bleibt. Nico, das ist ja schon gesagt, dass der erstmal dieser Euro-Dance, dieses Paralleluniversum da eine große Rolle spielte. Irgendwann kam ja der Euro-Rap dazu, für so aus Underground oder Szene-Sicht ja noch viel schlimmer, wenn man das jetzt doch kritisch betrachten möchte im Negativen als Underground-Dude. Aber es wird eben auch ganz gut dargestellt von vielen Leuten, dass es eben sehr, sehr parallel alles läuft und dass nicht irgendwie eine Szene oder ein Werdegang dieser Rap-Musik ist, was hoch und runter und nach links und rechts, sondern dass da viel parallel entstanden ist.
Ich glaube, es hilft, wie das Dan eben schon gesagt hat, wenn man Interesse daran hat, um ein paar Zusammenhänge zu verstehen. Denn wenn du heute zum Beispiel immer noch mal mit so Personen wie Moses Pelham in Verbindung kommst, weil du es irgendwo mitkriegst, vielleicht bist du sogar damit aufgewachsen, sind dann, glaube ich, trotzdem so, wenn du bisher vielleicht nur Musik gehört hast, so Dinge wie quasi der Fakt, wie knapp der Kelch an einem Moses Pelham vorbeigegangen ist, dass er theoretisch der Tobu B von Snap hätte sein können, wenn er an irgendeiner Stelle vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hätte. Und wie eng dann auch die Verbindung ist zwischen denen, die Rap sind und auch damals in einer Zeit, wo es noch eine härtere Abgrenzung gab, Rap waren, und denen, die es nicht sein sollten und durften, weil sie eventuell eine andere Musik gemacht haben, die, wenn man heute auf die Rap-Landschaft guckt, wahrscheinlich viel näher an dem dran ist, was heute unter dem Stempel Rap in den Charts ist. All diese Punkte kann man in dieser ich glaube, 6-7-teiligen Doku ganz hervorragend für sich abholen. Das macht auch richtig Spaß, so zu gucken. Und ich muss ehrlich sagen, Falk ist ja schon federführend für das Ganze. Ihm gebührt da auch ein echtes Lob, denn das Ganze ist, also es ist so, wie ich mir das von Falk wünschen würde. Mir fehlt vielleicht eine gewisse Inszenierung an der einen oder anderen Stelle und es hätte ein bisschen mehr fürs Auge sein können. So ist es aber, und das ist halt auch 100% Falk, wahnsinnig viel für den Kopf und zum Zuhören. Und das macht es so stark.
Er macht halt keine halben Sachen, wenn man das so betrachtet, auf seine Art und Weise. Also wie du sagst, vielleicht, ne, fehlt ihm einen oder anderen vielleicht dieser Hollywood-Moment. Aber ich glaube, das ist eben auch nicht Falk. Und da ist er eben der Journalist, der das mit seinen Ansichten, wie er das rüberbringen möchte. Und eine Sache habe ich noch, Lina Burghausen. Also das war ja ein so ein Punkt, zum Beispiel Cora E. spielte auch eine wichtige Rolle. Ich glaube, in Folge 4 oder 5 Schlüsselkinder heißt auch die eine, 95 bis 97 in den Jahren, wo Lina Burghausen zum Beispiel auch sagt, irgendwie, Cora E. ist bis heute im Female Rap, also Female Rap, das sage ich jetzt auch schon selber, ne? Also bei wenn man jetzt weibliche Rapperinnen betrachtet, immer noch die Messlatte. Und als Cora E. so ein bisschen beleuchtet wurde, auch in der Doku, da haben auch ganz viele Leute eben gesagt, Cora E. ist eben Cora E. Da wird kein Unterschied gemacht, ob sie weiblich ist, männlich ist. Also es ist einfach, Cora E. ist Rap. Fertig, Ende, aus. Also sie ist so gut. Und das ist heute, ihr wisst beide, dass heute zutage da immer gerne drauf rumgehackt wird, oder man separiert das zwischen Male und Female Rap. Irgendwie wird auch immer gerne und groß diskutiert.
Es gibt ja sogar noch eine Ebene mehr, die ich, glaube ich, ziemlich wichtig finde. Denn es wird hier ja auch von ihr selber immer wieder klar betont, Cora E. ist Hip-Hop. Sie geht ja sogar noch eine Stufe weiter, sodass auch Schwester S, Sabrina Setlur, im Prinzip auch in die Kategorie Rap mit eingefasst werden konnte und kann innerhalb dieser Doku, und dann trotzdem ein Unterschied gemacht wurde, der auch heute nicht so gemacht werden würde. Denn wenn man ein paar dieser Protagonisten in die Neuzeit bringt, dann wäre es noch wieder eine andere Bewertung. So ist es aber ein interessantes Stück Zeitgeschichte, wo man aber natürlich auch im Umfeld sofort gemerkt hat, dass zum Beispiel sich so jemand wie Mascha Friedrich auf Instagram seit der Veröffentlichung sehr intensiv damit beschäftigt, quasi ihren Teil der Geschichte dort zu dokumentieren, weil sie nicht in diesem Stück auftaucht, was, ich einfach bei Falk von aus, 100%ige Sicherheit, nicht daran liegt, dass sie sich dabei haben wollte, sondern weil es in irgendeiner Situation vielleicht nicht terminlich funktioniert hat. Plus, dass du, wenn du das komplett machen willst, wenn du dir die Liste anguckst, hättest noch 50 Leute mehr interviewen müssen, hast du alle nicht hingekriegt. Kannst du auch nicht, du kannst keine 100% schaffen.
Das ist dennoch mit vielen anderen Veröffentlichungen, ob es in Buchform oder Dokuform auf YouTube oder bei Arte oder wo auch immer ist. Irgendwas fällt immer hinten runter, leider, oder es geht einfach nicht um das.
Ja, genau, und das fehlt halt einfach hier vielleicht an einer anderen Stelle. Aber trotzdem macht es dieses Gesamtstück und damit diesen Spaziergang quasi durch die Geschichte nicht weniger unspannend. Was ich am Ende fand, dass die letzten 20 Jahre halt gefühlt in, oder waren sie 10 Jahre, ich weiß gar nicht, gefühlt in genauso 20 Minuten erzählt wurden wie vorher, immer 2-3 Jahre im gleichen Zeitraum. Aber es schreit alles nach einer Fortsetzung, es schreit alles nach irgendwie mehr Raum, und ich glaube, es war links und rechts auch noch genug Raum, um Geschichten zu erzählen. Der wird weiterhin da sein, und da wird man bestimmt auch noch das eine oder andere sehen. Falk selber stand auch Kuba von der Backspin Rede und Antwort, wo ein sehr ikonisches Gespräch entstanden ist, genau über diese Serie. Das könnt ihr euch ebenso auf dem Backspin Podcast Account mit anhören. Findet ihr auch auf unserer Website, guckt in Instagram irgendwo, ihr werdet auf jeden Fall darauf stoßen. Und dann gibt er euch noch ein paar mehr Einblicke. Aber ich würde sagen, jetzt Deckel drauf, Rap hören, und wir suchen uns das nächste Thema gleich aus. Darf ich mir einen Song wünschen?
Ich hab gar keinen Song angemerkt da. Und ich habe da unten immer meine Notizen im Skript. Da steht gar nichts von Song. Also Nico, du bist raus. Also okay, nein, oder?
Schande. Ja, pass auf, Nico, du darfst ja sonst nichts wünschen. Aber wir sind ja kurz vor Weihnachten und wir sind in weihnachtlicher Feststimmung. Deswegen präsentiere ich dir jetzt einen Song, den du 100%ig feierst und ganz sicher auch mitrappen kannst, nämlich Rap Is von Max Herre und Megalo.
Und noch ein paar Leuten mehr. Ich freue mich sehr drauf und es wäre übrigens auch meine Wahl gewesen. Insofern fühlt es sich so an, als ob ich ihn mir gewünscht hätte. Bis gleich hier bei Love and Hate. Love and Hate macht weiter für euch. Und da wir heute so geschichtsträchtig sind durch eine Serie, die quasi 40 Jahre Rap in Deutschland dokumentiert hat, hat sich der gute Bass gedacht, macht doch nochmal ein anderes Fass auf und geht nochmal ein paar Jahre länger zurück, dass wir eigentlich ja auch, wenn es zumindest nach einer Vereinigung geht, eigentlich seit 50 Jahren was feiern könnten. Was genau erklärt euch der Mann mit der Cap jetzt?
Genau, da gehen wir erstmal zu einem anderen Punkt. Ich schmeiß einfach mal den 13. August 1973 in den Raum. Was sagt euch das?
Hip-Hop-Geburtstag, August 11.
Der 13. wohl wahrscheinlich ist das nicht der zweite Tag nach der Party?
Oder was, der 11.?
I thought August 11, 1973. Und das Dear Base, das ist ein Skandal. Am 13. war quasi die Afterparty.
Fit wollte ich auch euch nur triggern, weil es gibt ein ganz anderes Datum, welches die Zulu Nation als Birthday of Hip-Hop sieht. Ich glaube, ihr habt das selber auch schon über die Jahre mal mitbekommen und viele andere Hip-Hopper da draußen kennen. Naja, Beef ist es eher nicht, aber natürlich, es wird dieser Kool Herc, diese Party seiner Schwester so als Birthday of Hip-Hop so genannt, obwohl die Universal Zulu Nation eigentlich für sich den 12. November 1974 als Birthday of Hip-Hop benannt haben möchte, aus vielerlei Gründen, die auch nachzuvollziehen sind. Ich wurde mal wieder getriggert über einen Artikel bei hiphopelements.com, der vor einigen Monaten stattfand. Da hat es auch damit zu tun, dass ja der Monat November als Hip-Hop History Month anerkannt wird, wurde. Da verschiedene Sachen zelebriert werden und natürlich im gleichen Zuge aber auch die Geburtstagsparty im August von Kool Herc da benannt wird. Die Zulu Nation geht da einfach einen Schritt weiter und sagt, wir haben Hip-Hop gegründet und ich glaube, dieser Streit, der ist genauso alt, eben seit Anbeginn der Hip-Hop-Kultur ist halt dieser Streit da, auf welches Datum man sich da einigt. Ich kann das bei der Zulu Nation eigentlich ganz gut nachvollziehen, weil es eben eine Institution ist, die auch 1973 gegründet wurde, eben am 12. November 1973 hat Africa Bambaataa mit ein paar anderen Leuten eben die Zulu Nation gegründet, als Vereinigung, ja, wenn man es erstmal so grob betrachtet, vielleicht als Sozialdienst. Man wollte weg von dieser Ganggewalt und guckt, dass man die Kreativität und diesen Output, den die Kids da haben, eher in kreativer Form darreichen. Und da hat man, denke ich, kenne ja die Story dann nicht, was in diesem Jahr so passiert ist, ne, könnte ich jetzt nicht aufklabüstern. Aber so ein Jahr nach der Gründung der Zulu Nation macht einfach Sinn. So, wir haben sozusagen diesen Verein, nenne ich es jetzt mal, oder die Zulu Nation gegründet und sagt so, da haben wir jetzt schon so und so viel erreicht. Jetzt brauchen wir irgendwie etwas, wir wollen etwas feiern, wir wollen das begründen. Jetzt nicht nur die Zulu Nation begründen, sondern jetzt die Hip-Hop-Kultur. Wir haben Positives erreicht. Ne? Nach einem Jahr hat man wahrscheinlich ein Resümee gezogen und sagt, wir haben schon etwas erreicht in diesem Jahr und das muss entsprechend auch in Stein gemeißelt werden. Und so beharrt man eben auf den 12. November 1974 als Birthday of Hip-Hop. Was ich eben auch ganz gut, wie ich schon gesagt habe, sehr gut nachvollziehen kann.
Kann es vielleicht auch daran liegen, dass sie einfach nicht zur Party eingeladen waren 1973?
Ah, ich glaube, darum geht's gar nicht. Ich denke schon, aber dass die Zulu Nation da, die tut schon viel. Das ist ja wie ein Sozialdienst so, ne? Also das ist ja oft so, dass ich auch gerne sage, die Jungs, die jetzt zum Superstar wurden, da steckt ja wie bei KRS-One eben auch. Also Scott LaRock war ja auch ein Sozialdienst, da ein Mitarbeiter, der die Kids von der Straße geholt hat und denen gezeigt hat, dass es da noch mehr gibt als irgendwie Clown oder Leute abstechen oder irgendwie halt zumindest in diese Gang-Strukturen hineinzuwachsen oder da rausgezogen und guckt, wenn die Leute Potenzial haben, kreatives Potenzial, das irgendwie anders umzusetzen.
Ja, so oder so ist es, also sind zwei, drei Sachen drin. Ne? Das eine ist ja, dass eine Auseinandersetzung mit den Ursprüngen insofern ja wichtig ist, damit sie nicht verloren gehen. Die Diskussion darüber, wo, wie, finde ich immer so ein kleines bisschen klein. Ich glaube, es gibt nicht den einen Moment, an dem man es festmachen kann. Wenn sich Leute darauf einigen, gibt es vielleicht dann den Zulu Birthday oder Zero, Zulu Zero Day oder sowas alles. Aber ich habe keine Ahnung, ob das da vielleicht dann auch also den Leuten zu wichtig ist, als dass man sich da so von außen betrachtet vielleicht weniger Gedanken darüber macht. So oder so ist diese Auseinandersetzung und damit mit dem Kern der Zulu Nation ja aber auch ganz interessant. Denn
es ist, ja so ein bisschen
ganz letzter Satz kurz bitte. Das ist das, was ja heute einfach verloren geht. Das wollte ich ja nicht nur sagen. Jetzt kannst du.
Naja, ich meine, in diesem Bericht steht ja auch, dass die Hip-Hop-Welt diesen Monat anerkennen sollte, denjenigen Tribut zollen sollte, diesen Grundstein legen. Natürlich kann man so einen Partyabend auch als Grundstein legen sehen. Aber die Zulu Nation hat das schon mit ihrer Vereinigung den Grundstein gelegt, den Weg geebnet, um so die Tradition der Kultur eben auch zu bewahren, dass es eben auch eine non-violent Culture ist. Ich meine, natürlich gibt's immer links und rechts, so wie wir gerade eben gesagt haben, auch beim deinem Rap, im deutschen Rap-Geschehen der letzten 40 Jahre, da gibt's so Paralleluniversen, die miteinander verzahnt und verlinkt sind. Aber generell sollten wir nicht vergessen, dass die Hip-Hop-Kultur eine non-violent Culture ist und alles andere findet irgendwie auch da statt, aber wir wollen weg von dieser kriminellen Energie, und das hat die Zulu Nation für sich auf ihre Art und Weise, die wird so ein bisschen belächelt, denke ich mal, durch diese Regeln, die da stattfinden, und man will dies nicht mehr, will das nicht, ist immer ein bisschen schwierig, aus heutiger Sicht vielleicht das auch alles immer so ernst zu nehmen, aber ich bin voll da bei den Jungs und bei den Strukturen der Zulu Nation, dass ich das komplett verstehen kann, wenn man sagt, ey, da hat man sich wirklich den Arsch aufgerissen, und das sollte eben auch anerkannt werden.
Für mich spielt das gar nicht so eine große Rolle, ob es jetzt August 11, 73 war oder der 13. Oder der 12. November 74. Was wichtig ist, ist, glaube ich, einfach mal nochmal rückblickend zu schauen, wo kommt Hip-Hop her, wie hat er sich entwickelt, wie ist diese ganze Kultur aufgebaut. Das Wichtigste ist genau das, was du gerade gesagt hast, Base: Peace, Love, Unity, Having Fun, Non-Violent, eine Non-Violent-Geschichte. Und ich glaube, das hat auch der US-Senat auf dem Schirm, die ja offiziell den November ja als Hip-Hop History Month anerkannt hat. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig starkes Zeichen für die Kultur an sich, für die Bedeutung dieser Kultur, dass wirklich auch Leute, die nicht wirklich was mit der Kultur zu tun haben, auch sehen, okay, irgendwas ist da offiziell, also kannst ja nicht so eine wirklich verkiffte, absolut gewaltbereite Szene sein, sondern irgendwas muss doch dahinter stecken. Und wenn dieser Moment dann da ist bei vielen Leuten, werden sich vielleicht einige davon mit auseinandersetzen, vielleicht auch einige nicht, vielleicht geht es dann auch einige irgendwo am A vorbei, aber ich glaube, dass die Leute ins Grübeln kommen dadurch, durch diese offizielle, Anführungsstrichen, offizielle Maßnahme, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Zeichen für unsere Hip-Hop-Kultur.
Das auf jeden Fall. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu weit geholt. Ich glaube auch nicht, dass man aus heutiger Sicht da irgendwann nochmal richtig eine Einigung finden wird. Da wird es immer irgendwelche Quälereien geben. Also egal, wo das ist, ob es im Hip-Hop oder nicht. Es wird immer so, nein, ich hab das davon. Ich finde es aber gut, dass die Zulu Nation da dran bleibt und immer wieder daran erinnert, dass es die Zulu Nation gibt und was sie getan hat. Weil das sollte man nicht. Natürlich gibt es auch ein paar schwarze Schafe, und es gibt auch ein paar Sachen gegen den Gründern und ein paar wichtigen Koryphäen der Zulu Nation. Da gibt es ein paar Sachen. Das klingt nicht so doll, wenn man das ansprechen würde. Aber nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen hat die Zulu Nation für den Hip-Hop extrem viel getan, so dass er das ist, was er eigentlich ist und darstellen sollte, bis heute. Das sollte man auf keinen Fall vergessen.
Glaube ich auch. Und das ist auch das, was am Ende überbleiben sollte. Und wie schon Dan gesagt hat, die Diskussion darüber ist dann vielleicht fast ein bisschen zweitrangig. Viel wichtiger, dass generell das, was da drin steckt, nicht verloren geht, damit man dann vielleicht nächste Generation davon überzeugen kann, dass das nicht nur Rap-Mucke ist, die man da hört, sondern vielleicht auch eine Kultur, mit der man sich beschäftigen kann, darf und sollte, dass sie noch ein bisschen länger auch vielleicht die nächsten jugendlichen Generationen ansteckt, um ein bisschen was Positives aus der negativen Energie zu machen, die sie vielleicht um sich herum haben. Musik kann da sehr viel dazu beitragen, ist Teil des Ganzen. Ich darf es mir nicht wünschen, das ist halt das Problem an dieser Welt hier. Trotzdem vertraue ich da an.
Eben haben wir eigentlich schon so einen kleinen Wunsch für dich erfüllt, Nico. Und ich glaube auch, diesen Song finde ich
auch gut wieder
cool.
Fürs Jahr, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das sollte reichen jetzt. Also in einem Jahr sprechen wir uns dann wieder beim nächsten Wunsch. Nein. Ja, ich habe natürlich einen passenden Song rausgesucht, der die ganze Zulu Nation represented. Zulu Nation Throwdown heißt der Song von Africa Bambaataa, Cosmic Force und auch die Zulu Nation.
Sehr schön. Reinhören, zuhören. Bis gleich hier bei Love and Hate. Dann geht's weiter. Do it. Und hört euch Baxman Love and Hate an. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir Boogie and Bass und 12 Finger Dan. Und ich versuche mich wach zu machen. Mit deinem Applausgerät da. Das verwirrt mich heute. Ich bin nicht dazu zu gebrauchen. Dieser Raum hier ist ja auch immer ein bisschen dazu da, um quasi die Meinungen, die im Internet von den verschiedensten Generationen um, zu und mit Hip-Hop und den kulturellen Aspekten da drin ausdiskutiert werden, aufzunehmen, um hier dann meistens im Versuch von unserem lieben Chefredakteur Boogie Down Bass, um so einen Twist hier zu, damit ich anspringe und will dann immer bös und wild mit mir diskutieren, damit er dem Titel Love and Hate gerecht wird. Obwohl man ja sagen muss,
eigentlich...
Man muss ja mal sagen, über die letzten, ich würde sagen, allein über dieses Jahr ist aus dem, oder letzten 2 Jahre so ein bisschen, ist aus dem Love and Hate Ding keine Diskussion mehr zwischen uns geworden, sondern eher dein Blick nach außen.
Und die Diskussion mit der Bubble da draußen.
Genau, insofern, alles, was, insofern solltet ihr auf jeden Fall auch ein Feedback geben. Schreibt ihn base@backspin.de und sagt ihm eure Meinung. Ich kriege ja ab und zu mal Leute, wenn sie sich wirklich über dich aufregen, dann sliden sie in meine DMs bei Instagram und dann ranten sie so in so einer Länge über dich. Das ist immer ganz lustig. Was wir jetzt hier haben, ist aber nichts, was du gesagt hast, sondern ist eigentlich auch wieder etwas mit Positive Vibes, worüber ihr da draußen, ihr Rapstars, mal ein bisschen nachdenken solltet, wenn es um die Beat-Auswahl geht.
Um die Beat-Auswahl? Nein, Nico, da hast du dich vertan jetzt.
Ach, falsches Thema?
Ach echt, du bist so müde, aber witzigerweise war deine Einleitung zu dem Thema eigentlich passend wie Arsch auf Eimer bis zum letzten Satz.
Das war das, ja krass, nee, Entschuldigung, ja, ich bin aufs falsche Pferd gesprungen, aber auf jeden Fall ein Meme, über das du reden wolltest. Guck mal, ich bin nämlich bei einem Künstler gewesen, egal, leg los, komm, du machst.
Ja, ein Meme, ich lese einfach mal vor, was steht. Ein Meme besteht ja aus Bild und Text meistens, nee, eigentlich so, ne, deswegen ist das Ding. Aber Hip-Hop ist für die Kids. Irgendwann muss die ältere Generation aufgeben und erwachsen werden. Okay, da kann ich ganz schnell linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus. Witzigerweise ist denn so ein alter Dude, so ein alter Daddy, irgendwie 70 Jahre mit Fancy. Ja, ist auch immer so dieses Dogma, so, ne? So Hip-Hop besteht aus denn irgendwie fancy Klamotten, so, ne? Aber dann ist da so ein Dude, den man nicht so richtig einsortieren kann, aber eben so mit fancy Jacke, fancy Schuhe, so. Man sagt so, okay, wenn er so 30 Jahre zurück war, er halt so der Trap-Superstar auf der Bühne der Welt, so, und jetzt hängt er ab mit seiner gleichen Attitude im Supermarkt oder im, keine Ahnung wo, Kaufhaus. Das Bild triggert mich jetzt erstmal so gar nicht, aber generell ist halt so, das Hip-Hop ist für die Kids, ist ja erstmal bis zu diesem Komma, diese Aussage stimmt es ja auch, ne? Also Hip-Hop ist natürlich für die Kids, aber es heißt ja nicht gleich, dass die ältere Generation nicht Hip-Hop leben darf und nicht sollte. Ich finde das sehr spannend, wie es in Amerika so ein bisschen aufgenommen wird. Also ich meine, das ist ein Meme aus Amerika, da verstehe ich es eher weniger. Ich bin ja auch schon über 50, aber ich kriege es in Deutschland eher mit, dass man sagt so, was machst du da noch, was ist denn das, irgendwie wird noch endlich mal erwachsen, wie rennst du rum oder wie auch immer, was tust du denn da? Ich habe eher das Gefühl, dass in Amerika, das ist eher, dass völlig normal ist, dass man mit Hip-Hop altert. So weit sind wir in Deutschland noch nicht, sage ich mal so.
Nee, hier gehört die gute Jeans und die Cowboystiefel, die man letztes Mal beim AC/DC-Konzert vor 35 Jahren getragen hat, die gehören noch zum guten Ton.
Ja, es funktioniert ja in anderen Genres, also Rockmusik, wir haben das, glaube ich, schon mal so ein bisschen angesprochen, ne? In der Rockmusik funktioniert das ja wunderbar.
und den Jungen, das Kind im Manne oder das Kind im Menschen sollte man ja auch niemals aufgeben und verlieren. Nichtsdestotrotz kann man ja man kann seriös sein in seinem Leben und sein seriöses Leben gestalten und trotzdem ein großer Hip-Hop-Fan sein und das eben aber auch nach außen tragen. Wäre schade und wäre traurig, wenn man sich diesen gesellschaftlichen Pseudo-Zwängen unterwirft und sagt so, okay, ich sammle jetzt mit 55 Bierkrüge und trag eine Strickjacke, so weißt du, und trag den Scheitel nach rechts, halb rechts oder so, keine Ahnung.
Na, ich meine, wir sind ja eigentlich der lebende Beweis dafür und viele andere ja auch, nicht nur dieses Meme, dass Hip-Hop einfach überhaupt gar nichts mit dem Alter zu tun hat. Natürlich, wenn man so jung ist, fresh ist, das so neu für sich entdeckt, hat man natürlich so eine ganz andere Herangehensweise, weil man entdeckt so viel Neues, was man halt ja vorher halt nicht wirklich kannte und tausche ich dann mit anderen aus. Vielleicht ist es auch etwas, was im Alter so ein bisschen auch nachlässt, dieses immer sich ständig irgendwo treffen, abhängen. Okay, wir hängen jetzt halt über Zoom ab, weil es nicht anders geht. Aber ich denke, dieses Feuer, wenn du wirklich diese Leidenschaft hast, wie an Tag 1, dann diese Leidenschaft findet immer irgendwo einen Weg, damit man sich damit beschäftigen kann und man sich damit ausdrücken kann, weil darum geht es uns ja auch, speziell ja auch im Hip-Hop, uns einfach auszudrücken, irgendwie Spuren hinterlassen, ob es jetzt in Form von Graffiti ist, von Raps, von Instrumentals, wie auch immer, einfach einen kleinen Stempel irgendwo der Gesellschaft aufzudrücken, so nach dem Motto, dieses ganz klassische Tag, was man auf den Klos immer gefunden hat in den 80ern und 70ern. Ich war hier am 1.1.1983. So ist das halt für uns.
Ja,
ne? Halt für uns auch. Wir wollen halt der Nachwelt so ein kleines bisschen, ein Stückchen von uns überlassen, vielleicht auch unseren Kindern. Mein Junior zum Beispiel, der findet das auch ziemlich cool, was ich halt mache. Er feiert auch die meisten Songs, die ich halt auch feiere. Und das sind halt nicht die modernen Tracks. Und das zeigt dann schon, ey, ist doch vollkommen egal. Du kannst auch einem jungen Dude, der gerade 11, 12, 13 ist, dem kannst du halt auch coole funky Tracks vorspielen, die halt nicht angesagt sind, aber die kann er auch feiern. Und so geht's ja auch, dass man dann auch die Jugend zu diesen alten Werten zuführen kann und dass es auch da akzeptiert wird von denen.
Naja, ob neue Werte oder alte Werte, wichtig ist, dass man so seinen eigenen Mindstate, der nicht durch die Gesellschaft irgendwie so durch irgendwelche Zwänge oder möchte gern Zwänge so irgendwie da verloren geht. Also wie gesagt, Hip-Hop ist ja auch eher so ein Mindstate-Ding, was sich nicht im Tragen von komischen bunten Jacken oder so bemerkbar macht. Irgendwie. Wenn man das Gefühl hat, man möchte sich da irgendwie anders ausdrücken, jetzt bildlich gesehen und irgendwie Klamotten tragen, die irgendwie vielleicht nicht dahin passen, erstmal auf den ersten Blick, das ist so völlig, völlig egal. So wie gesagt, wenn der Mindstate stimmt und man feiert den nach wie vor, ich meine, warum sollte ich meinen Mindstate mit 70 ablegen, den ich mit 20 hatte? Natürlich kann man das, es ist auch nicht verwerflich. Wie gesagt, nee, ich habe mich da so ein bisschen geändert und ich habe mal meinen Mindstate geändert und irgendwie ist mein Feeling dazu zur Hip-Hop-Kultur und so verloren gegangen. Auch völlig legitim, möchte man ja auch keinen da was vorschreiben, wie jeder so seinen Hip-Hop zu leben hat. So, ne? Aber wie man eben das Ganze eben nach außen präsentiert, da sollte man eben auch nicht jemanden irgendwas vorschreiben müssen. Das finde ich mal ganz wichtig, dieses ganz klassische Ding, I am somebody, da könnte man wieder ganz weit in die Geschichte des Hip-Hops irgendwie zurückgehen. Aber jeder sollte sich so präsentieren, wie man sich eben auch wohlfühlt. Und wenn damit Leute nicht klarkommen, dann sollen sie es eben ignorieren. So, ganz einfach, solange man da keinen wehtut und keinen verletzt dabei irgendwie, ist es doch völlig egal.
Ja, und ehrlicherweise ist ja die Grundaussage, die da drin steckt, ihr seid zu alt für den Scheiß, macht mal was Vernünftiges, steckt ja auch einfach darin, dass Hip-Hop selber ja jetzt erst in einem Alter ist, dass es sich langsam von einer Jugendkultur zu einer Generationskultur entwickeln kann, keine Ahnung, Hochkultur entwickeln kann, was auch immer, also dass es generationsübergreifend ist und damit halt auch dann Dresscodes und gewisse Ästhetiken sich automatisch über Generationen ausbreiten werden und das ist nun mal erst noch recht jung. Und
naja, viele Kids sagen ja so, ne, also viele Kids, die selber rappen, also die wirklich, vielleicht sogar Large sind, ne, ey, ihr Alten, haut ab aus meinem Game, ihr macht
aber das
euch...
Ist doch, aber da gehe ich gleich dazwischen, aber das
ihr
ist
macht doch Hip-Hop. Euch einfach nur lächerlich. So.
Nee, aber das ist doch Hip-Hop. Das ist, weil das nichts weiter ist als eine Abgrenzung von dem, was es vorher gegeben hat und einen Remix daraus zu machen. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist vollkommen in Ordnung. Auch die 18-Jährigen sollen auch heute weiterhin sagen, dass sie nicht wollen, dass ich auf der gleichen Party rumlaufe. Das ist vollkommen in Ordnung, weil es für deren Abgrenzung und deren Bild ja, das ist einfach.
Nee, das ist natürlich. Keiner hört die Musik, die Musik der Eltern und keiner möchte mit dem Vater zusammen auf die Party gehen.
Aber wenn man einen Schritt weiter geht und merkt, dass dann doch die gleichen Kapuzenpullover getragen werden oder zumindest irgendwas in der Art, vielleicht sieht die Cap heute anders aus als früher, aber es werden trotzdem die gleichen Sneaker getragen an irgendeiner Stelle, dann merkst du, dass du die gleichen Codes immer wieder weitergehen und dann kommen wir zu dem Ursprung, den dein Meme da auch ausdrückt, dass man halt nicht zu alt dafür wird und das ist das, was ich in den USA auch immer sehe und schon damals geliebt habe, wenn ich keine Ahnung, als junger Butsche durch die Straßen von New York gelaufen bin und dort schon irgendwelche gefühlt 60, 70-Jährigen mit Kapuzenpulli und einer Yankees-Bomberjacke gesehen habe und gedacht habe, ja Mann, genau so will ich auch aussehen, wenn ich alt bin und nicht wie diese alten halt so Penner, die ich in Deutschland sehe.
Denke ich da vielleicht zu krass selber drüber nach. Wer weiß, wie andere überdenken, aber das ist so, wie affig rennt der denn rum? Wo ich mir dann aber wünsche, wie du gerade schon gesagt hast, wo die Leute eher sagen sollten so, ey, cooler Dude, der zieht sein Ding durch. So, also, ne, der, und gerade in dem Alter sollte man nicht sagen, ey, mal gucken, was die Modewelt so hergibt.
Oh, aber Base, da müssen wir über deine Tube-Socks müssen wir trotzdem noch reden an der Stelle.
Nee, meine Tube-Socks till I die.
Genau. Siehst du aber, das ist doch auch wieder der entscheidende Faktor. Ich glaube, das ist doch das, was es ausmacht. Und das ist dann auch ehrlicherweise manchmal gar nicht so ein Hip-Hop-Ding. Da wir in dem Ding aber drin stecken, ist es logisch, dass es da ein bisschen präsenter ist. Wenn du für dich selber ein Gefühl hast, sei es einen Stil gefunden haben oder irgendeine Identität über das, was du trägst, so, dann trägst du das auch dein ganzes Leben. Wenn du das nicht hast, dann fängst du irgendwann, wenn du 50, 60, 70 wirst, es gibt so eine großartige Doku darüber, dann wirst du beige. Es gibt nämlich eine große Doku, die habe ich mal zufällig in so einem Independent-Ding hier in Hamburg gesehen, war so ein Freitag schon ein paar Jahre her. Die hatte quasi eine Dokumentation darüber gemacht, warum alte Menschen eigentlich irgendwann in ihrem Leben anfangen, nur noch beige zu tragen. Und das liegt in meinen Augen auch hundertprozentig daran, dass dann an irgendeiner Stelle die Identifikation mit etwas fehlt und dass sie dann eine neue Orientierung brauchen, die genau unter diesem Satz liegt, den du sagst, jetzt mach mal deinem Alter entsprechend irgendwas. Und ja. Ich, liebe Leute, werde meines Alters entsprechend auch noch mit 95 mit dem Kapuzenpullover und Dreier Jordan rumlaufen.
Ey, be unique. Auch wenn ganz viele mit dem Kapuzenpullover dann rumrennen würden, aber das ist ja halt, ne, be unique, so, ne, gerade im Hip-Hop-Ding versucht man ja selber irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal am besten zu haben, irgendwie. Und wenn es nur dieses in seiner Kleinblase du derjenige bist mit deinem Alleinstellungsmerkmal, das ist ja auch so ein bisschen zu sagen so, hey, I am somebody, leckt mich doch alle am Arsch, ich zieh mein Ding durch.
Nur eine Sache ist mir wichtig, Jungs, was auch immer passiert, bitte, lasst endlich diese Skinny Jeans weg. Werdet doch endlich vernünftig.
Guck mal, und genau da klingst du genau wie die Leute, die auf diesem Meme von Bass quasi durch die ganze Rede hier kritisiert werden. Ich sag nämlich, Leute, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt Skinny Jeans tragen, macht, go for it. Wenn ihr Hip-Hop macht, hört, irgendwas, bla bla bla, und ihr macht das in Skinny Jeans. Macht es. Denn das ist
nein,
nicht dann.
Macht es, nein, macht es, nein, das nein, ist Hip-Hop. Nein, trag 5XL Jogginghosen, aber auf lass gar die Skinny Fall. Jeans weg.
Trag die Skinny Jeans. Trag
also
die,
Ladies, trag Ladies, die, ihr seid gerne eingeladen, für mich weiter Skinny Jeans zu tragen, aber liebe Jungs und Männer da draußen,
tragt es nicht. Tragt sie. Weil ganz ernsthaft, wenn ihr an dem Punkt jetzt die Ausnahme macht, nur weil ihr persönlich keinen Bock auf Skinny Jeans habt, dann habt ihr die Hip-Hop-Kultur nicht verstanden. Punkt, so, weiter, schnell Musik, bevor ich jetzt noch
schnell Antworten Musik. Hier kriege. Wir haben keine Zeit mehr für deine Themen.
Oh Gott.
Ich hab einen passenden Song rausgesucht. Crumb Snatcher, einer von der Gangsta Foundation, der überraschenderweise jetzt vor fast genau 10 Jahren seinen Rücktritt vom Rappen sozusagen kundgetan hat. Und ich habe mir einen Song rausgesucht von ihm, passt richtig gut rein in dieses Thema. Es heißt Never Grow Up.
Never grow up.
Was? Ja. Sag mal was.
Ja. Miau. Genau. Sagt der Älteste in der Runde, der seine Katze gerade zum Sprechen bringen möchte. In diesem Sinne, hier gleich Finale bei Backspin Love and Hate. Was ich will, was ich hab. Finale hier bei Backspin Love and Hate, dem Podcast eures Vertrauens, dem, wo es wirklich um Hip-Hop geht. Und der jetzt zum Jahresende ja eigentlich anfangen könnte, ein bisschen nostalgisch zu werden und so ein bisschen rumzurühren in dem, was das ganze Jahr aber passiert ist. Aber nein, wir bleiben bei den Fakten, denn anstatt dass wir euch ein Weihnachtsgeschenk machen, macht der gute MC René mit seinem Team drumherum der Hip-Hop-Community ein Weihnachtsgeschenk, wie ich finde.
Auf jeden Fall. Nach der Doku ist vor der Doku. Ne? Wir haben ja, mit einer Doku angefangen oder mit einer Doku-Serie. Und am 23.12., also heute, oder wenn dieser Podcast in den Stream geht, geht auch MC Renés Doku Anomalie in den Stream bei YouTube. Da ist das schon angeteasert, da kann man noch nichts sehen. Aber ich weiß auch nicht, wie lang die Doku ist. Ich gehe davon aus, dass sie relativ lang ist und man einen extrem breiten Einblick in die Welt des MC Renés, der seiner 30, 40 Jahre Schaffensweise da bekommt.
Ja, ist auf jeden Fall schön. Ich mag das als Idee, weil ich ihn vor allen Dingen als Protagonisten auch ganz spannend finde, einen, den man nicht unter den Tisch fallen lassen darf, weil als Typ, der zu dem Beginn seiner Karriere im Prinzip so fast so etwas wie ein Bindeglied zwischen alter und neuer Schule damals gewesen ist und zugleich als der vielleicht stärkste MC der jungen Generation galt, es ist umso spannender zu sehen, wie sich die Welt um ihn herum gedreht hat in diesen über 20 Jahren oder 20 Jahren, ne? Um mal zu gucken, was am Ende dabei rauskommt. 30 Jahre, krass, das sind 30 Jahre.
Ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Vorfreude. Ich kann es ein bisschen hier in dem Pressebericht, nenne ich es mal, oder in dem Teaser-Text bei YouTube auch in schwarz und weiß gehaltene Bilder mit organisch eingebauten Medienbeiträgen, Zeitzeugenberichten und den Beats natürlich von Figoop. Alte Wegbegleiter, neue Freunde, Renés Familie lassen alte Zeiten lebendig werden. Also das, da ist schon eine Menge, worauf man sich freuen kann, denke ich mal, wenn man jetzt nicht ganz sagt, so, mit René will ich nichts zu tun haben. Aber ich glaube, davon gibt es nicht mehr so viele. Ich denke mal, es wird schon eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr gute Doku, die das Ganze aufzeigt und sehr spannend.
Definitiv, glaube ich auch. MC René war ja auch unser erster Gast hier im Love and Hate Podcast. Und er hat ja auch schon im Vorfeld auch bei einigen Social Media Posts ja auch immer wieder unsere Meinung geteilt, wo ich dann auch schon mal irgendwie gedacht habe, hey, MC René, der muss ja Love and Hate gehört haben, weil das, was er da wirklich gepostet hat, das hat er zu 100% immer mit unserer Meinung übereingestimmt. Und da hat er auch in dem Podcast, als er bei uns zu Gast war, ja auch viele interessante Sachen ja auch von sich erzählt, auch von der History. Und ich glaube, diese Doku, die wird, glaube ich, auf jeden Fall ein Must-Watch. Und ich glaube, die kommt sogar for free bei YouTube raus, ne, am 23.12., oder?
Genau, ist auf YouTube angeteasert, auf jeden Fall. Es dreht sich alles um MC René, aber nichts. Ich glaube, sie dadurch wird sie nicht weniger spannend wie die siebenteilige Doku We Wear the Crown, wo es um ganz viele Protagonisten geht. Aber ich glaube jetzt bei der MC René Doku, da ist sehr viel Tiefe bei, wo man sich da wirklich ein richtig gutes Bild um die Musik herum, wenn man sowieso die Musik von MC René und Figoop mag, da nochmal das i-Tüpfelchen, sage ich mal, von dem, was man da sowieso mag. Da kriegt man nochmal das Sahnehäubchen geliefert.
Ja, eine absolute Hörempfehlung auch von uns nochmal, die Folge Love and Hate mit natürlich MC René, unserem Gast. Das auch nochmal erwähnt. Könnt ihr bei Spotify einfach eingeben und da mal euch reinklicken.
Ich freue mich sehr drauf. Ich habe schon überlegt, ob MC René damit dann der erste Gast wäre, der sich wiederholt bei uns mit reinsetzt, den wir dann vielleicht nochmal einladen könnten. Dazu gucken wir uns das Ganze aber erstmal an und werden dann kritisch analysieren, was er denn da rausgehauen hat, um dann darüber nachzudenken.
Kritik ist ja laut Wikipedia eine prüfende Beurteilung. Also ja, das machen wir. Können wir das überhaupt? Also sind wir überhaupt Spezialisten genug, um das zu können? Ja. Wir quatschen ja manchmal ja nur doofes Zeug. Zum Glück haben wir ein paar Hörer, die das mögen.
Wir müssen auch das dumme Quatschen einfach nur als seriös verkaufen, dann machst du ein Logo drauf und nennst das Podcast und auf einmal hat es dann vielleicht auch eine Bedeutung. Aber trotzdem, um das den Hinweis für euch zu geben, ich gehöre jetzt auch schon zu den Leuten, die quasi die Erinnerung eingeschaltet haben. Wir treffen uns alle am 23. bei YouTube und gucken uns gemeinsam diese Doku an und können dann gemeinsam entscheiden, ob wir nochmal MC René einladen wollen, um drüber zu reden. Oder ob dann mit der Doku alles schon gesagt wurde. Was aber auf jeden Fall in diesem Zusammenhang ich euch garantieren kann, ist, dass wir bei Backspin FM weiterhin MC René Musik spielen werden. Denn er wird sicherlich sowohl in den Mixtapes von Boogie Down Bass auftauchen, als vielleicht sogar manchmal in den Radiosendungen oder in Podcast-Sendungen, die wir auch als Radiosendung formulieren. Und vielleicht schafft das mal in irgendeine Zwölf-Finger-Daten-Sendung, wer weiß. Und falls die Jungs mir das erlauben, vielleicht mache ich auch bald mal sowas wie eine Mixtape-Reihe. Ich hätte ja Bock drauf. Ich hätte ja irgendwie Lust drauf, da ich es nicht kann, brauche ich ja dann noch wieder einen von euch beiden, der ein bisschen das mixt. Aber mal wieder so anzufangen, meine Helden, meine Musikgeschichte, die ich quasi mit dieser Kultur für mich verbinde, in Mixtape-Form zu bringen und das dann zu veröffentlichen. Das ist alles eine Menge Holz. Ich sag's, wie es ist. Dafür brauchst du eine Plattform. Und ihr habt ja bisher uns auf den verschiedensten Radiosendern gehört und habt uns überall ja auch schon mitbekommen. Say Radio gibt es leider nicht mehr, was sehr schade ist. Deswegen haben wir da keinen Sendeplatz mehr. Wir sind weiterhin hier in Hamburg im Radio bei Tide zu hören. Und dann haben wir uns überlegt, warum machen wir nicht einfach selber einen Radiosender? Und das Ergebnis ist, wir machen einfach selber einen Radiosender. Und das ist mein Geschenk mit dem Team an euch da draußen, dass wir ab Januar, ob wir es zum 1. Januar schaffen, weiß ich noch nicht ganz genau, aber irgendwann im Januar wird es offiziell Backspin FM als Online-Radiostation geben, wo ihr, wenn ihr Bock habt, 24/7 die Mucke hören könnt, die vor allen Dingen die beiden Köpfe von Backspin FM, Boogie Down Bass und 12 Finger Dan, aussuchen, selektieren und abspielen werden. Natürlich werdet ihr alle unsere Formate hören, die wir hier haben. Inwiefern wir vielleicht auch andere Podcast-Formate noch mit reinhauen, das müssen wir alles noch besprechen, das wird sich heute finden. Es wird aber auf jeden Fall Classic Hip-Hop-Radio, so viel kann ich schon sagen. Da haben wir auch sehr viel Bock drauf. Deswegen ist es auch ein Kind, das ich den beiden gerne in die Hand gebe, damit sie was draus machen können. Habt ihr weitere Drohungen für die Leute, wenn sie sich darauf einlassen, was da auf sie zukommt?
Also eine Drohung eigentlich nicht, weil wir sind ja sehr, sehr harmoniebedürftig, was unser Backspin FM-Kosmos angeht. Was nicht heißen soll, dass wir uns bei Love and Hate nicht auch ab und zu mal die Köpfe einschlagen. Aber all das natürlich sehr sachlich, sehr freundschaftlich. Und vom Sound her könnt ihr auf jeden Fall, also so wirklich den, sag ich mal, diesen Love and Hate Sound erwarten. Wir werden nicht nur ein reiner Classics-Sender sein, sondern ich werde auch dafür sorgen, dass immer wieder mal neue Songs, richtig coole neue Songs auch mit ins Programm reingehen. Jetzt momentan bin ich noch gerade dabei, die ganze Technik nochmal so auf Herz und Nieren zu überprüfen. Aber so wie es aussieht, läuft das Ganze sehr, sehr stabil und auch sehr, sehr zuverlässig. Also könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Falls ihr irgendwelche Musikwünsche habt oder so, wenn ihr sagt so, oh, der Song hier, den hört, würde ich auch gerne mal irgendwo ab und zu bei Backspin FM hören, dann schreibt gerne mir auch persönlich eine Nachricht, dan@backspin.de, dann werde ich mal diesen Song sichten und auf Herz und Nieren prüfen. Wenn er dann bei Backspin FM in den Kosmos reinpasst, dann werde ich ihn mit hinzufügen.
Es ist ja auch immer so dieser kleine, das, wo man das so ein bisschen verwechselt zwischen, ja, wir spielen nur Classics irgendwie. Natürlich spielen wir sehr viel Classics oder moderne Sounds, die eben in dieses klassische Soundbild eben reinpassen, in unseren musikalischen Kosmos. Wahrscheinlich werde ich mich dann jetzt mit Dan öfters mal streiten, wann bei diesem Radiosender Deutschrap laufen darf oder muss. Und er sagt, nein, wir müssen das ein bisschen mehr Ami-lastig lassen. Aber nein, wir streiten uns da nicht. Da werden wir schon eine gute Lösung, guten Mittelweg finden, dass alle Hörer, die da Bock drauf haben, auch das Richtige delivered bekommen.
Und wenn ihr zwischen den Zeilen lesen könnt, Leute, dann wisst ihr ganz genau, dass da ich mir nicht mehr Songs in diesem Format hier wünschen darf, dass ich bestimmt kein Best of Buba oder Best of PNL Mixtape vorschlagen darf, das wird abgeschmettert werden. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja auch Lust, euch mit dran zu beteiligen an irgendeiner Stelle. Sei es, dass ihr mal Bock habt, mit dem Mix dabei zu sein oder vielleicht generell euch auch an diesem Backspin FM-Kosmos, den wir da schaffen wollen, mit einbringen wollt. Auch dann sind Bass at Backspin, vor allem aber für den Radiosender Dan at Backspin, die Adressen, an die ihr euch wenden könnt, um mit denen darüber zu sprechen, ob man vielleicht gemeinsam hier etwas Größeres aus dem macht, was wir uns überlegt haben, was für 2022 der richtige Schritt ist, nachdem wir jetzt, ey Dan, ich glaube gefühlt, alter Quatsch, fast 20 Jahre auf verschiedensten Radiosendern unterwegs waren.
ja, ich glaube 16, 17 sind es erst, aber es ist schon natürlich
erst,
eine
ja.
lange Zeit.
Okay, sind wir bald volljährig, ne, Anna?
Auf jeden Fall, ja, bald sind wir volljährig und ja, vor allen Dingen das was du auch gerade erwähnt hast, mit neuem, freshen Content, also ich persönlich und ich glaube wir alle, wir möchten auf jeden Fall auch vielen Nachwuchsleuten, DJs, auch eine Möglichkeit geben, da auch ab und zu mal präsent zu sein, also schickt uns da auf jeden Fall Material, vor allen Dingen mir, so wie Nico es gerade gesagt hat, dan@backspin.de. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euren Content und freue mich auf jeden Fall auf eure Nachrichten.
Das war's. Das war's mit Backspin Love and Hate für 2021. Ihr könnt euch sicher sein, wir haben jetzt einen eigenen Radiosender. Wir werden auch nächstes Jahr wiederkommen. Ihr werdet auf allen Plattformen hören können, was wir hier machen, auf dem eigenen Radiosender. Und ihr könnt euch das Ganze dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal anhören, wenn ihr wollt. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Guckt die MC René-Doku. Bleibt sauber, bleibt gesund. Seht zu, dass ihr nicht so viel rund um Weihnachten feiert und futtert und heil durch Silvester kommt ohne Böller. Und dann hören wir uns Anfang des Jahres wieder. Und dann gibt es wieder eine neue Folge Love and Hate und ein Jahr lang Köpfe einhauen von den 2,5 Glatzen her. Bis dahin, macht's gut. Danke, Base. Danke, Dan. Guten Rutsch. Fröhliche Weihnachten. Und bis nächstes Jahr. Ciao.
Macht's gut, Leute. Merry Christmas. Und bis zum nächsten Mal.
Peace, love, unity and having fun.
And Christmas. Was ich lieb, was ich hasse.